Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung des Datenkanals. Wir zeichnen heute die 101. Sendung des Datenkanals auf. Der Datenkanal beschäftigt sich immer so mit Themen rund um Computer, um Daten und ähnliche Themen. Und heute sitze ich zusammen mit Dr. Daniel Gerber. Der Herr Gerber ist Mitglied des Sächsischen Landtages. Unser Plan ist, dass wir uns so ein bisschen über die sächsische Open-Source-Strategie unterhalten, denn vor nicht allzu langer Zeit las ich einen Tut, wie man so schön sagt, also im Fediverse bei Mastodon stand etwas, dass die neue sächsische Open-Source-Strategie da veröffentlicht wurde, und dann dachte ich, das ist doch ein interessantes Thema für unseren Kanal, und so habe ich den Herrn Gerber angesprochen. Und an der Stelle, lieber Daniel, begrüße dich ganz herzlich beim Datenkanal, herzlich willkommen hier.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich habe schon gesagt, du bist Mitglied des Sächsischen Landtages. Wenn ich es richtig sehe, seit 2019 mit dabei. Vielleicht kannst du kurz ein bisschen was zu dir erzählen. Wie ist eigentlich dein Werdegang gewesen und was hat dich in den Landtag getrieben?
Das kann ich sehr gerne tun. Genau, also von mir auch nochmal ein Hallo in die Runde. Hallo an die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts. Ich bin... Du hast es richtig gesagt, seit 2019 Mitglied im Sächsischen Landtag für die Bündnisgrüne Fraktion. Ich habe ich bin seit 2004 quasi in Leipzig. Ich komme quasi vom sächsischen Dorf aus Aue-Bad Schlema, wie es jetzt heißt, und habe in Leipzig Informatik studiert, habe anschließend noch hier promoviert, so im Semantic Web, Natural Language Processing Bereich, also die Schnittmenge. Wissen versucht aus Texten zu extrahieren und das dann irgendwie anzuwenden. Und nach meinem Promotionsstudium habe ich geholfen, eine kleine IT-Firma zu gründen, die sich mit Erreichbarkeitsanalysen in Straßen- und ÖPNV-Netzwerken beschäftigt. Das war auch quasi auch es war eigentlich nur möglich, weil es damals losging, dass Menschen Open Data bereitstellen, also ganz maßgeblich auf OpenStreetMaps basierend, das System damals auf den GTFS-Daten, die Verkehrsverbünde veröffentlichen. Und genau, das habe ich 5 Jahre gemacht, war da CTO bei Tagomo, wie die Firma damals hieß. Dann sind so, doch sehr einschlagende Ereignisse passiert. Da ist Donald Trump gewählt worden. Großbritannien wollte oder hat sich entschieden, aus der EU auszutreten, und damals habe ich mich bemüßigt gefühlt, jetzt irgendwie meinen Arsch vom Sofa zu kriegen und da was zu tun. Und dann habe ich mir der einzige Weg, den ich damals für sinnvoll empfunden habe, war dann in eine Partei einzutreten, und dann hat mir das sehr gut gefallen und es gab die Möglichkeit, da sich auf so ein Listenmandat zu bewerben, und das hat dann glücklicherweise geklappt. Und seit 2019 bin ich bei uns in der Fraktion Sprecher für Digitalisierung, das liegt ja dann wahrscheinlich nahe, und noch Klimaenergie. Ich merke auch immer mehr, dass sich diese zwei irgendwie Themenfelder viel mehr überschneiden. Also gerade was jetzt auch Thema nachhaltige Digitalisierung angeht, das ist einfach ein großes Thema, dass man das nicht außen vor lässt und sich quasi mit dem Arsch wieder einreißt, was man vorne versucht aufzubauen. Genau, das versuche ich jetzt so ein bisschen.
Okay. Und du hattest gesagt, du hast Informatik studiert, also bist du quasi prädestiniert für das heutige Podcast-Thema. Aber gab es eigentlich bei dir im Studium schon mal das Thema Open Source? Hat es im Rahmen des Studiums irgendwie eine Rolle gespielt?
Naja, auf jeden Fall. Also okay. Ich hätte die Software, also ich habe mein Leben lang immer alles als Open Source Software programmiert, was ich programmiert habe. Mhm. Mache ich auch bis heute noch. Weiß nicht, können wir ja vielleicht nachher nochmal drüber quatschen. Ich habe das, was ich damals gemacht hätte gemacht habe im Rahmen der Promotion, das wäre praktisch nicht ohne Open Source Software möglich gewesen. Also alles, was von der Apache Foundation oder sowas damals gekommen ist, wir haben Virtuoso benutzt als so eine Datenbank. Insgesamt alles, was an Datenbanken und so weiter passiert ist. Also das hat mir schon immer wahnsinnig geholfen, und ohne das wäre das alles irgendwie niemals möglich gewesen damals. Also ja.
Auf der einen Seite die Benutzerseite, die du gerade beschrieben hast. Ich hatte jetzt gedanklich eher sozusagen an die Uni selber gedacht. Also in Vorlesungen ist da sozusagen seitens der Vorlesenden irgendwie das Thema Open Source mal mit angesprochen worden, weil also ich denke so an meine Geschichte zurück. Ich habe nur im Nebenstudium quasi Informatik studiert und ich kann mich zumindest nicht großartig erinnern, dass das irgendwie mal mit benannt worden ist. Also man hat sicherlich irgendwelche Sachen benutzt, aber sozusagen über Open Source als solches haben wir, glaube ich, nie geredet. Daher kam meine Frage so ein bisschen.
Ja, das ist eine gute Frage, aber es ist jetzt über 10, 12 Jahre, vielleicht sogar 15 Jahre her.
Okay.
Die einzelnen Vorlesungsinhalte sind mir jetzt, glaube ich, nicht mehr geläufig.
Okay.
Also, gut. Ich glaube, wir wurden schon angehalten, bestimmte Bibliotheken und so weiter zu verwenden, aber ob das jetzt wirklich Kernbestandteil war und die Vorteile da aufgezählt wurden, da kann ich, weiß ich nicht mehr. Ich glaube nicht, aber.
Ja. Und ich will mich noch mal ganz kurz bei deinem Werdegang aufhalten, weil auch, wenn ich so an die alten Datenkanalsendungen zurückdenke, wir haben mal eine Sendung gemacht, wo wir mit jemandem aus der Stadt Jena gesprochen haben, der hier die Ampelsteuerung gemacht hat. Und auch vor kurzem hatten wir im Verein, im Hackspace Jena, ein Gespräch mit der CIO, also Chief Information Officerin der Stadt Jena, wo es auch so um das Thema Open Data ging. Und du hattest gesagt, dass du bei deiner Firma, dass du so eine Art, ich sag mal, Steuerung mit angedacht entwickelt hast. Und auch hier, die CIO hatte auch so die Idee, dass man die Open Data, also die offenen Daten der Stadt nimmt. Und unter anderem kommen da so Informationen rein, wann irgendwelche Straßenbahnen ankommen, welche Türen aufgehen und so weiter. Habt ihr dann sozusagen mit diesen Sachen irgendwas weiterentwickelt? Oder was? Wie kann man sich vorstellen, was ihr dort gemacht habt in eurer Firma?
Ja, ich kann das gerne noch mal ein bisschen ausführen. Also es war am Ende ein graphbasiertes Routing, was da stattgefunden hat. Also wir haben OpenStreetMaps und die GTFS-Daten in einen Graphen gemerged. Und das war dann auch mit Zeitinformationen, was den ÖPNV angeht und mit sonstigen, weiß ich nicht, irgendwelchen Abbiegeregelungen und Ampeln und so weiter. Das war da alles mit drin. Und jetzt wird es vielleicht ein bisschen zu detailliert, aber ist dann so eine Art Dijkstra-Algorithmus drüber gelaufen und der hat dann quasi ausgehend von ein oder mehreren Startpunkten ist der einmal durch das Netz gegangen und der hat dann nicht wie das üblich ist, so wie man das vielleicht von den Routing-Services heute kennt, so von A nach B geroutet, sondern von A nach M, also nach zu ganz vielen verschiedenen Zielen. Man wusste quasi nicht, wo man hin will vorher. Also so ein typischer Anwendungsfall. Ich will am Wochenende Kajak fahren. Es gibt 30 verschiedene Anbieter irgendwie um meinen Wohnort drumherum und dann sucht er mir quasi den zeitoptimalsten aller verschiedenen Kajak-Anbieter raus. Ich kann auch noch ein anderes Beispiel machen. Das ist auch das Beispiel, ich habe das parallel zum Studium gemacht und das hat jemand anders in seiner Masterarbeit gemacht und dann haben wir uns über einen lustigen Umweg dann getroffen. Wir hatten damals die Idee, den Wohnungsmarkt in Berlin so ein bisschen zu analysieren. Da hat dann irgendwann Immobilien-Scout zum ersten Mal eine API rausgebracht, wo man dann an die Inserate rangekommen ist. Und das verbunden mit OpenStreetMaps und den GTFS-Daten von den Fahrplänen konnte man dann solche Fragen beantworten wie meine Freundin, mein Freund wohnt da, meine Uni ist da, mein Arbeitgeber ist da, mein Fitnessstudio ist da. Und dann hat man quasi 4, 5 verschiedene Start- und Zielpunkte, je nachdem, wie man drauf guckt. Und die verschiedenen Immobilien, also 1.000, 10.000 Immobilieninserate, die man quasi vergleichen muss. Und dann könnte man theoretisch die Wohnung finden. Die andere Frage ist, ob man sie sich leisten kann. Damals war das noch nicht so das Problem. Aber genau, man könnte die Wohnung finden, die zeitoptimal für die eigene persönliche Wohn-Lebenssituation ist. Und daraus hat sich dann quasi diese Firma gegründet, die dann alles Mögliche gemacht hat. Also wir haben mal untersucht, ob es sinnvoll ist. Für den Spiegel war das damals in Hamburg die ICE-Station zu verschieben. Oder in Brandenburg haben wir gesucht oder versucht rauszufinden, wo Arztpraxen sein müssen, damit jeder Bürger, jede Bürgerin in Brandenburg innerhalb von 60 Minuten zu einem Augenarzt kommt. Ja, also wirklich ganz verschiedene Optimierungsprobleme, Liniennetzoptimierung in so ÖPNV-Netzwerken war da ganz groß. Aber du kannst auch Bewertungen von bestimmten Immobilien machen. Du kannst gucken, wo ich jetzt meinen neuen Mexikaner aufmache, wo quasi, wenn du das noch verschneidest, wir hatten noch Open Data vom Statistischen Bundesamt verwendet, da kann ich dann gucken, wo wohnen, wie viele Menschen, wie alt sind die, welches Geschlecht haben die und dann quasi deinen Use Case an diese Daten da anbieten. Also das war eine ziemlich coole Sache und auch nicht möglich ohne Open Source Software und ohne Open Data.
Ja, also das klingt auch super interessant und also was ich bei unseren Hörerinnen und Hörern immer feststelle, dass die auch durchaus ein bisschen die Tiefe lieben, also es wird einige geben, die was mit Dijkstra-Algorithmus anfangen können und also insofern kann das sein. Also was ich auch gerne mache dann, dass ich das mal kurz vielleicht noch mit erwähne und ein paar Links mit dazu setze für diejenigen, die das mehr interessiert. Oder es kann dann halt auch ein Thema sein für eine neue Sendung, wo wir einen Dijkstra-Algorithmus mal ein bisschen tiefergehend besprechen. Genau, und du hast dann gesagt, du bist danach im Landtag gelandet, bist jetzt sozusagen sowohl für Digitalisierung verantwortlich, wie auch für, was war es, Umwelt und Verkehr, wenn ich es...
Klima und Energie.
Fast.
Fast das Gleiche. Ja, es ist natürlich so ein, also sowohl Digitalisierung als auch Klimaschutz sind halt so Querschnittsthemen, ne? Da gibt es quasi... Also das betrifft jeden Bereich, da hast du schon recht, dass das irgendwie mit Verkehr damit dabei ist. Das geht genauso ins Wohnen, in die Energieversorgung. Also es ist, man redet mit allen und jedem.
Ja, ich muss mich halt so ein bisschen daran erinnern, wir haben irgendwann mal einen Datenkanal gemacht, damals über den Koalitionsvertrag in Thüringen. Also das muss schon 2015, 16 gewesen sein. Also mit der Katharina König und der Madeleine Henfling. Madeleine Henfling ist sozusagen quasi deine grüne Kollegin in Thüringen. Und ich meine, was sie auch geschildert hatte, dass sie als Grüne in Thüringen so ein bisschen das Problem haben, dass sie als Fraktion vergleichsweise klein sind und die dadurch wirklich sehr viele Themen mit übernehmen müssen. Wie sieht denn das jetzt so bei dir, bei euch im Landtag aus? Wie ist eure grüne Fraktion aufgestellt? Kannst du dazu was sagen? Wie viele Leute habt ihr? Wie ist so die Aufgabenverteilung und was macht ihr eigentlich als Fraktion vielleicht noch?
Ich kann auch noch ein bisschen weiter ausholen und gleich die ganze Regierungssituation.
Das wäre noch besser.
In Sachsen noch mal ein bisschen näher erläutern. Also für die Menschen, die das noch nicht gehört haben, wir sind in Sachsen aktuell in einer sogenannten Kenia-Koalition, also angeführt von der CDU. Dann waren die Grünen der zweite und danach kommt die SPD. Wir wären theoretisch 120 Menschen im Landtag. Aktuell sitzt nur 119, weil die AfD nicht in der Lage ist, eine Landesliste aufzustellen. Aber das ist eine andere Geschichte. Es sind trotzdem zu viele. Es waren am Anfang 38 AfD-Menschen. Mittlerweile sind es noch 35. Drei haben die Fraktion verlassen, weil die Fraktion zu radikal ist. Ja. Mhm. Wir haben 45 Menschen von der CDU. Wir sind 12 in der Fraktion, die Linken sind 14 und die SPD sind 10. Und genau, wie du hast es richtig erfasst, je weniger Menschen in einer Fraktion sind, desto mehr Themen haben die einzelnen Personen. Also da muss man, ich habe auch noch solche lustigen Sachen wie Außen- und Friedenspolitik, aber das ist nicht so relevant im Landtag.
Okay.
Aber das geht allen so, ja. Man muss halt, bei der CDU gibt's halt dann eine feuerwehrpolitische Sprecherin und die macht halt nichts anderes als das. Und bei uns machst du halt dann in Politik, Migration und was weiß ich, Datenschutz, Recht und Ordnung. Ja, ich weiß gar nicht, wie die Themenfälle alle heißen, aber es ist natürlich relativ viel Arbeit. Genau. Und genau, ansonsten, aber es spielt das, glaube ich, keine Rolle. Die Grünen haben in Sachsen zwei Ministerien. Einmal das, obwohl, da können wir vielleicht nachher nochmal drauf kommen, was Thema Transparenzgesetz und Transparenzplattform, das ist das Justizministerium, das ist bei uns dafür zuständig. Das Klima-, Energie-, Umwelt- und Landwirtschaftsministerium gibt es bei uns oder wird von uns geleitet.
Wie viele Ministerien gibt es insgesamt in Sachsen eigentlich?
Ich glaube 9.
Okay. Jetzt. Das war jetzt auch nur so eine spontane Frage, die mir jetzt einfiel, um das mal so in einen Vergleich zu setzen. Aber ja, also könnte man sagen, dass zwei grüne Ministerien, vermutlich zwei SPD-geführte, genau, und dann der Rest CDU. Ja, und wenn wir jetzt uns mal so ein bisschen in Richtung dieser Open-Source-Strategie bewegen, dann ist ja in dem Dokument zu lesen, dass das schon im Koalitionsvertrag festgelegt worden ist. Und ja, also der Koalitionsvertrag ist ja 2090 vermutlich zwischen euch drei, also euch dreien im Sinne von CDU, SPD und Grünen quasi mit geschrieben worden.
Also 2019, ich glaube, du hast gerade irgendwie 90 gesagt, aber.
Oh. Ja. Sorry, ja. Genau, 2019. Also Frage wäre, warst du damals mit beteiligt an diesem Teil, der, wo es um Verwaltung, Personal, Digitalisierung und so weiter geht? Und mit welchen Gedanken habt ihr das dann mit verfasst? Vielleicht kannst du zu der Genese erstmal des Koalitionsvertrags ein paar Worte uns noch mit erzählen.
Genese des Koalitionsvertrags, das ist auch schon ein bisschen her. Also Grunde genommen, ne, du hast nach den Ergebnissen der Landtagswahl setzen sich dann die verschiedenen Fraktionen zusammen. In Sachsen sind die Wahlergebnisse so, dass es tatsächlich nur diese eine Koalition geben kann, wenn man nicht mit der AfD regieren möchte, was Gott sei Dank hier niemand machen will. Und wir haben sondiert mehrere Wochen und dann gab es den Auftrag, quasi in Koalitionsverhandlungen zu gehen. Das wird quasi aufgeteilt in verschiedene Arbeitsgruppen, passend zu den jeweiligen Ministerien. Und da kommt quasi wieder das Thema Querschnittsthema einher. Das ist eigentlich nicht so richtig das Thema Digitalisierung behandelt wird, weil es quasi überall behandelt wird und dann am Ende niemand behandelt. Wir haben das, ich war damals noch in der Arbeitsgruppe, so Infrastruktur wurde ich eingruppiert. Also ich habe in diesen Koalitionsverhandlungen mitgemacht und wir hatten auch die Möglichkeit, auf andere Themengebiete Input zu geben, aber ich saß da halt nicht drin. Ich habe die Sachen im Wirtschafts- und Infrastrukturteil da auch angebracht mit Open Source und habe die parallel dazu auch nochmal in den Innenteil gespiegelt. Und ich sag mal, an der Stelle doppelt hält besser. Jetzt steht es halt so drin, wie es drin steht. Ich habe mir das auch irgendwo aufgeschrieben. Ich hoffe, ich finde das irgendwo, genau, wie die Verwendung von Open Source Software in staatlichen Behörden werden wir ausbauen und durch die Staatsregierung eine Open Source Strategie für die öffentliche Verwaltung entwickeln. Das genau. War sozusagen der Wortlaut von 2019. Und der musste dann, ja, irgendwie noch versucht werden, mit Leben zu füllen. Ne? Also bloß weil Dinge im Koalitionsvertrag stehen, heißt es ja nicht, dass die tatsächlich auch passieren, sind ja ganz viele Sachen da drin, dann muss irgendwie dafür auch Geld zur Verfügung stehen. Hm. Genau, und dann soll ich gleich weitermachen, dann kann ich den Rest auch noch so ein bisschen versuchen darzulegen, wie das passiert. Also es ist, die Entstehung dieser Strategie ist tatsächlich eine sehr langwierige Erfahrung gewesen, auch wenn wir quasi sehr früh damit begonnen haben in der Legislatur. Hat das ein bisschen gedauert. Es ist natürlich auch Corona geschuldet. Also das muss man auch dazu sagen. Ne? Wir haben die Koalition besiegelt mit der Wahl des Ministerpräsidenten im Dezember 2019. Und dann haben sich die ersten Arbeitskreise einmal getroffen, zweimal getroffen innerhalb der Koalition. Und dann war bumm, Lockdown und Homeoffice angesagt für neuen Abgeordneten. Auch nicht so leicht, der quasi die Leute da noch nicht so kennt. Und dann wurde das quasi erstmal vertagt. Ich hatte damals, weil ja auch alles viel aus der Regierung und wenig aus dem Landtag passiert ist, mehr, naja, ich will es nicht Freizeit nennen, aber es war auf jeden Fall Zeit, die ich musste, die Zeit, die ich im Homeoffice irgendwie totschlagen musste. Und dann habe ich erstmal, weil mir das damals alles irgendwie zu intransparent war und zu PDF-lastig, habe ich erstmal Corona-Dashboard gebaut, was die RKI-Zahlen abgreift. Und dann haben wir noch hier in Sachsen darauf hingewirkt, dass der Freistaat gemeindescharf Infektionszahlen veröffentlicht. Mhm. Und das konnte, also da war die Basis einmal da, und dann habe ich das irgendwie immer mal so am Wochenende immer erweitert, und dann kam noch Hospitalisierung dazu, und ich glaube, Google hat dann irgendwann mal angefangen und Mobilitätsdaten veröffentlicht und so. Das ist dann alles nach und nach da eingeflossen, das war ganz cool. Aber das hat überhaupt nichts mehr mit der Open-Source-Strategie zu tun.
Aber wenn ich mal ganz kurz einhaken darf, ist das sozusagen dein, ich sag mal, in Anführungsstrichen Privatprojekt geblieben und gewesen, oder ist das dann auch irgendwann als, ich sag mal, wie auch immer gerade das Landesprojekt weitergeführt oder aufgegriffen worden?
Nee, das ist ein Hobbyprojekt von mir gewesen, was rege genutzt wurde tatsächlich, aber das hat es nicht in die, also ich habe das ehrlich gesagt auch nicht versucht. Also das muss man vielleicht auch dazu sagen. Ich hatte das Gefühl, dass ich deutlich dynamischer und flexibler daran bauen kann, als das so eine Staatsregierung machen kann.
Okay. Genau. Danke.
Genau. Genau, wir waren jetzt quasi beim Koalitionsvertrag. Dann kam Corona, übrigens auch zu dem Zeitpunkt sei nochmal gesagt, weil das ja auch eine große Diskussion in der Community war. Luca-App und Corona-Warn-App. Ne? Sachsen, da haben wir auch sehr, sehr gut bei uns mit der Staatskanzlei, die mit dem Chief Information Officer quasi, ist der Herr Popp, auch, wie ich finde, auch sehr gut zusammenarbeiten mit der, also da gibt es auch über die, es gibt ja sehr viele Streitthemen aktuell, aber die Digitalisierung ist eins, wo man doch recht, also auf einem ganz guten Weg ist, da zusammenzuarbeiten. Ansonsten gäbe es, glaube ich, auch diese Open-Source-Strategie nicht. Aber wir waren, glaube ich, das erste Bundesland, was die Corona-Warn-App in der Corona-Schutzverordnung drin hatte. Und wir haben quasi diesen ganzen Looker-App-Blödsinn nicht mitgemacht. Und wie sich ja auch im Nachhinein herausstellt und auch für alle vorher klar war, die sich damit beschäftigt haben, dass das jetzt nicht so der Weg ist, den man als Staat gehen sollte. Genau. Und also vielleicht hat man da auch schon mal so einen kleinen Funken gesät, dass das mit der Open-Source-Software eigentlich ziemlich ziemlich cool ist und auch gerade auch was so Vertrauensfähigkeit auch von Bürgern in staatliche Software angeht, dass es da tatsächlich doch einen Mehrwert hat. Genau, und das hat dann am Ende dazu geführt, dass wir dass wir Geld bereitgestellt haben für eine Entwicklung der Open-Source-Strategie. Das muss man ja auch immer erstmal machen. Man kann nicht die Staatsregierung beauftragen, irgendwas zu tun, bevor nicht irgendwie Geld dafür da ist. Das heißt, wir haben im letzten Doppelhaushalt dafür Gelder bereitgestellt. Und dann ging es quasi ins Arbeiten. Das war im Herbst 21 haben wir damit angefangen.
Ich würde gerne noch mal kurz einhaken, weil du sagst, Gelder bereitgestellt. Also meine bisherige Vorstellung wäre, dass ihr euch als, ich sag's mal, Abgeordnete oder irgendwelche Leute, die jetzt gewählt sind, zusammensetzt und sagt, hier, wir entwickeln jetzt die Open-Source-Strategie, und da sozusagen, da wäre jetzt sozusagen das Geld ja implizit schon vorhanden, dadurch, dass ihr sozusagen als Abgeordnete bezahlt werdet. Das heißt also, die Frage ist, wofür braucht ihr jetzt das Geld für die Open-Source-Strategie? Was steckt da jetzt sozusagen dahinter? Verstehst du, was ich meine? Also die Frage ist, wer schreibt eigentlich die Open-Source-Strategie am Ende? Also wofür braucht ihr das konkrete Geld? Oder ist das nur eine Haushaltsposition, die irgendwo ausgewiesen wird?
Also, genau, es gibt alle zwei Jahre einen Doppelhaushalt, der quasi festlegt, welche Mittel für welche Projekte in einem Landeshaushalt von der Staatsregierung verwendet werden dürfen. Und wenn da in dem Topf Entwicklung von Strategien halt kein Geld dafür vorgesehen ist, dass man eine Open-Source-Software-Strategie entwickelt, dann wird die Strategie die Staatsregierung an der Stelle auch nicht tätig. Und wir haben ja, wir schreiben die Strategie ja auch nicht als Abgeordnete, sondern wir Abgeordnete, also innerhalb der Koalition CDU, Grüne, SPD, haben ja die Staatsregierung beauftragt. Und das haben wir dann quasi, nachdem wir innerhalb der Koalition diesen Antrag abgestimmt haben im Landtag, wir haben die Staatsregierung beauftragt, eine Strategie zu schreiben. So rum. Und ja, Entschuldigung. Das Geld nehmen und dann damit machen, was sie für richtig halten.
Ja, also vielleicht war es auch eine dumme Frage, aber sag mal, die Frage, wer schreibt sozusagen das so ein bisschen, also macht ihr das als Abgeordnete, aber das hast du jetzt gerade beantwortet, ihr beauftragt sozusagen die Landesregierung und die greifen sich dann irgendwelche Personen, die dann das am Ende machen und legen euch dann vermutlich die fertige Strategie wieder vor als Abgeordnete.
Mehr oder weniger, genau. Also okay. So sehr ich auch die Strategie selber schreiben wollen würde, ist das ein Auftrag an die Staatsregierung gewesen. Der Auftrag hat, also der ist natürlich noch ein bisschen spezifizierter, worauf quasi bei Erstellung der Strategie geachtet werden soll. Aber im Grunde genommen macht die Staatsregierung dann das Ding selber. Wir hatten eine, weil du das jetzt gerade angesprochen hast, wir hatten, also eine Bedingung war quasi, dass ein Beteiligungsprozess stattfindet, in der möglichst breit angelegt ist, also dass man da auch die Zivilgesellschaft mithört, dass man da die Wirtschaft mithört. Ich denke da gerade, also beim Thema Open Source, denke ich immer an die Open Source Business Alliance, die sich da ja wirklich deutschlandweit für dieses Thema sehr, sehr stark macht. Was haben wir noch? Gewerkschaften waren noch mit aufgezählt, die Wissenschaft an sich war mit aufgezählt. Also die müssen dann schon, die arbeiten quasi so ein Draft und dann wird der kommentiert und die Ergebnisse, die da kommentiert wurden, landen dann halt, sobald oder solange die Staatsregierung das für sinnvoll hält, in dem Entwurf.
Ja, also das war jetzt nochmal so eine quasi Zwischenfrage. Also du hast gesagt, jetzt ist es erstmal an die Landesregierung gegangen und ich glaube, das war der Punkt, wo wir jetzt gucken müssen, wie es danach weitergegangen ist.
Genau, also ne, das auch vielleicht nochmal so ein Hinweis, es ist ja nicht, also es war auch ein gewisser Abstimmungsprozess innerhalb der Koalition, der hat auch knappes Jahr gedauert, bis man da innerhalb der Fraktion quasi einig war, welchen Auftrag man eigentlich an die Staatsregierung geben möchte. Also das hat auch schon ein bisschen gedauert. Aber wir haben es dann geschafft. Im November 2022 haben wir den Antrag dann im Plenum des Sächsischen Landtags beschlossen. Und damit ist quasi der Auftrag erteilt. Mhm. Und dann hatte die Staatsregierung 6 Monate Zeit, diesen Entwurf zu erstellen. Nach ungefähr der Hälfte der Zeit gab es den ersten Entwurf, dann gab es die Anhörung, von der ich gerade gesprochen habe und im Juni ist das Ding veröffentlicht worden und über die üblichen Kanäle auch an den Sächsischen Landtag wieder überstellt worden. Ich habe es ja auch veröffentlicht und noch einen Kommentar dazu geschrieben und theoretisch könnten wir das jetzt auch nochmal im Sächsischen Landtag diskutieren. Wir haben jetzt so eine sogenannte Drucksache und die können wir auf die Tagesordnung in den Ausschüssen ziehen. Okay. Das ist aber bisher noch nicht passiert.
Ist zu erwarten, dass das mal passiert von euch oder von irgendwelchen anderen Parteien?
Ja, ich denke, das wird noch passieren. Das kann die Koalition, also das kann auch die Opposition machen, aber das können wir auch selbst machen. Ich würde mir da nochmal einen sinnvollen Tag raussuchen, wo man das vielleicht irgendwie mit irgendwas kombinieren kann. Mhm. Ansonsten würde man da so ein bisschen im luftleeren Raum diskutieren und ja. Genau. Aber wir haben ja jetzt noch ein bisschen Zeit, also die Legislatur nähert sich zwar dem Ende, aber ich glaube, die Open-Source-Strategie werde ich schon nochmal zum Thema machen. Also ich meine, ich nerv die Leute ja sowieso in jedem Gespräch mit Open-Source-Software, ne? Also das ist ja schon, da kommt der Gerber wieder mit seinem Open-Source-Zeug und ich glaube, ja.
Ja, wenn du sagst, du sprichst mit Leuten, also ich nehme an, dass du auch mit, ich sag mal, den Städten und Landkreisen da im Freistaat mit redest. Wie ist jetzt sozusagen die Reaktion insgesamt, abgesehen von dem ersten Augenrollen, wenn der Gerber wieder kommt mit seiner Idee? Gibt es da eine generelle Offenheit oder ist das Thema überhaupt bekannt in dem Bereich der Verwaltung?
Naja, also Ich glaube, grundsätzlich ist es erstmal so, dass es, das wurde zumindest mir gespiegelt, auch in nicht nur einer Sitzung, dass die Menschen sehr, sehr froh sind, dass es jetzt endlich mal einen Abgeordneten gibt, der sich mit Digitalisierung beschäftigt und der das Thema sozusagen auch mit auf die politische Agenda setzt und da sieht, dass das notwendig ist. Ne? Das habe ich wirklich immer wieder gehört und da dachte ich, 2023 irgendwie alles digital und naja. Aber das ist, ja, also erstmal schön, dass den Leuten das gefällt. Und Thema Open Source, also am Anfang der Legislatur war das nicht so wirklich bekannt, aber ich glaube, ich habe da schon das Gefühl, dass sich das jetzt ein bisschen geändert hat. Also gerade auch so gab es jetzt nicht nur in Sachsen, ist ja auch auf Bundesebene und auf EU-Ebene gab es schon den einen oder anderen Diskurs, gerade auch seit dieser Begriff digitale Souveränität irgendwie im öffentlichen Raum rumgeistert, habe ich persönlich das Gefühl, dass das doch stark zugenommen hat und dass die Leute auch jetzt verstehen, was das eigentlich ausmacht und was die Vorteile davon sind. Ne? Ich habe immer das Gefühl, dass mit dem Begriff Open da so ein Vorurteil irgendwie mitschwingt, dass die Leute dann immer denken, hier, alle können reingucken und alle können da drin irgendwas verändern und machen und so. Das ist also sehr viel Unwissenheit, sehr viel Aufklärungsarbeit, die dann noch irgendwie mit geleistet werden muss. Aber das mache ich natürlich gerne immer wieder.
Okay, das ist schön. Genau, und also jetzt haben wir so ein bisschen ja über die Entwicklung des Ganzen gesprochen und jetzt können wir vielleicht mal so in das Dokument selber mit reinschauen. Du hattest gesagt, Ausgangspunkt war quasi der Koalitionsvertrag, wo sozusagen drinsteht, dass die Verwendung von Open-Source-Software ausgebaut werden soll. Also werden wir ausbauen, war die Formulierung. Und das andere war, dass die Staatsregierung eine Open-Source-Strategie entwickelt. Also das ist ja offensichtlich das Dokument, worum es dann gerade geht. Und wenn ich es richtig sehe, also wenn ich die beiden Sätze in Verbindung bringe, ist quasi schon das eines der Ziele, quasi die Verwendung von Open Source Software auszubauen in der Verwaltung. Das könnte man, also würdest du das mit unterschreiben oder ist das nicht so?
Nee, doch, das ist doch das maßgebliche Ziel dieser ganzen Arbeit. Ich glaube, ansonsten hätte man sich das auch sparen können, wenn die Open Source Strategie besagt, dass wir weniger Open Source verwenden, dann hätte sich, glaube ich, der Aufwand nicht gelohnt. Aber man hat schon erkannt, da geht ja auch ein bisschen die Strategie drauf ein oder beziehungsweise nimmt es als Aufhänger. Es gab da mal eine Studie von PwC, die hat mal so eine Marktanalyse gemacht und geguckt, wie abhängig quasi, ging es um die Bundesverwaltung, aber wie abhängig man da von einzelnen Softwareanbietern ist. Und okay, das ist die Bundesverwaltung, aber man kann Länderverwaltungen schon vergleichen an der Stelle. Und die Kernaussagen, die man quasi aus dieser Studie da genommen oder ziehen konnte, dass man eben stark abhängig von einigen wenigen Softwareanbietern, vor allem dem einen großen ist und dass der Markt am Ende diktieren kann, was man machen muss. Das hat man auch in Sachsen erkannt und das möchte man auch ändern. Es gibt auch ganz viele Dinge bei uns, die Videoverhandlungen im Justizbereich laufen auf Big Blue Button. Wir haben in unserer Lernplattform, LernSachs heißt die, auch ganz, ganz viel Open-Source-Tools drin, also ich glaube Jitsi, Nextcloud und so weiter. Also da hat sich auch ein bisschen was getan an der Stelle. Ich glaube, das war auch schon parallel zur Studie selbst. Aber ja, man möchte das beziehungsweise parallel zur Strategieentwicklung selbst, aber das will man in Zukunft ausbauen. Mhm. Was so ein bisschen ein Problem ist, und das haben wir versucht nochmal vorher anzugehen, man hat innerhalb der Staatsregierung weiß ja auch quasi in die einzelne Ressortheit, also die einzelnen Ministerien fällt, gar nicht so einen richtigen Überblick, was es eigentlich an Software gibt, also was quasi aktuell im Einsatz ist. Wir hatten da mal eine kleine Anfrage vorbereitet, wo wir das quasi mal wirklich ministerienscharf uns mal angeguckt haben, was da an Geld ausgegeben wird, für welche Software, ob die entwickelt wurde, ob die gekauft wurde, ob das irgendwie Software as a Service ist oder sowas. Und ausgehend davon haben wir jetzt erstmal so eine Liste an eingesetzter Software. Das ist schon mal vorteilhaft. Was man da jetzt noch nicht mit ablesen kann, ob das Ding jetzt, also ob die eingesetzte Software Open Source Software ist oder sowas, das ist quasi aus dieser Abfrage nicht rausgestellt, aber das ist im Prinzip halt Fleißarbeit, wenn man das so möchte.
Kurze Zwischenfrage, hast du zufälligerweise die Dokumentennummer gerade direkt bei der Hand für die Anfrage? Wenn nicht, suche ich selber raus. Also das war jetzt nur...
Also den Link können wir gerne in die Shownotes packen. Mhm. Das ist die... also die Open-Source-Strategie selbst hat die Drucksachennummer 7-11086 und du meintest jetzt sicher die kleine Anfrage.
Also ansonsten suche ich selber raus. Also muss jetzt...
Und zwar ist das die Drucksachennummer 7-10507.
Okay, danke. Dann kann ich das mit verlinken, wobei das ist, ich weiß gar nicht, wie es jetzt in Sachsen ist. Es gibt ja so verschiedene parlamentarische Dokumentationssysteme und in Thüringen war es lange Zeit so, dass das, also so ein Deep Link quasi bis hin zu dem Vorgang oder dem Dokument selber war oftmals recht schwierig. Ich weiß, ja, bei euch heißt es, glaube ich, EDAS oder sowas, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Richtig.
Da muss ich mal gucken. Also ich bemühe mich, so gut wie möglich einen Link zu setzen, aber ich kann es jetzt aktuell gar nicht sagen, wie gut man das verlinken kann, die Dokumente.
Also ich habe ein paar Sachen vorbereitet im Vorfeld auf das Gespräch jetzt hier. Die kann ich dir gerne einfach weiterleiten, dann hast du die Links.
Danke. Okay, aber jetzt, Entschuldigung, jetzt hatte ich unterbrochen. Du warst gerade bei der Frage stehen geblieben, was es an Software gibt und dass es keinen Überblick an Software
gibt. Genau, es ist also im Prinzip, also zumindest so wie ich mir das vorstelle, und das war auch eine Maßgabe aus dem Antrag, den wir in der Koalition beschlossen hatten, ist, dass man, also wenn ich persönlich eine Strategie entwickeln wollen würde, setze ich mir irgendwelche Ziele und idealerweise Umsetzungsschritte, wie ich da hinkomme, so dass ich es auch monitoren kann, ob das jetzt wirklich stattfindet. Und jetzt habe ich ja gerade schon gesagt, dass man dass man wirklich keinen Überblick darüber hat, was man oder hatte. Jetzt hat man den, was im Einsatz ist. Und dann ist es natürlich, das kann ich nachvollziehen, schwierig zu sagen, wir machen jetzt 50% Open Source Software bis irgendwie zum Jahr 2030 oder sowas. Mhm. Das ging nicht. Also es fehlt jetzt praktisch noch in der aktuellen Strategie. Und der Plan, der da jetzt getroffen wurde oder den wir da treffen konnten, war, dass man jetzt quasi in eine Analyse fährt, nochmal guckt, was ist jetzt eigentlich installiert und was läuft überall oder was soll installiert werden. Und dann wird man nach einem Jahr, also sprich irgendwann im Sommer nächsten Jahres 2024, da nochmal drauf gucken und dann diese tatsächlichen Ziele, wie viel man jetzt umstellen will, wird man dann festlegen.
Also ein Gedanke, der mir jetzt gerade so zwischen rein gekommen ist, du hattest ja schon angesprochen, dass bei euch demnächst der Wahlkampf beginnt.
Und ist schon losgegangen.
Das okay. Okay,
das ist,
also.
Das ist mit Regierungswechsel in Berlin ist in Sachsen der Wahlkampf losgegangen.
Ah, okay, ja. Gut. Also Wahlkampf läuft sozusagen und ich meine, jetzt gibt's die Strategie und jetzt gibt's ja durchaus eine Gefahr, dass es keine Kenia-Koalition mehr gibt im nächsten Landtag. Also könnte es passieren, dass wenn es wirklich eine andere Regierung gäbe, dass sie sagt, okay, wir werfen das alles über den Haufen, diese ganze Strategie, und dass die quasi nur ein Papiertiger ist, oder gibt es irgendwie eine Verpflichtung für die Verwaltung, diesen Gedanken erstmal auch so weiterzutragen, unabhängig von der nächsten Regierung?
Naja, also die Open-Source-Strategie selbst ist ein Beschluss, der am Kabinettstisch getroffen wurde. Und der hat jetzt keine, der kann durch eine andere Entscheidung am Kabinettstisch wieder rückgängig gemacht werden. Das ist bei allen Sachen so.
Ja.
Außer es ist ein Gesetz. Das ist es jetzt leider nicht, aber ich glaube, für eine Strategie ein Gesetz zu schreiben, macht auch jetzt nicht so richtig Sinn.
Ja.
Was man machen kann, und da sind wir ja auch noch so ein bisschen dran, ist, beziehungsweise war das jetzt auch Teil, oder das ist ja auch Teil, ein Ziel der Strategie geworden, dass man erstmal prüft und dann eventuell andere gesetzliche Rahmenbedingungen anpasst. Also ob das nun jetzt das Vergabegesetz ist, oder wir haben in Sachsen noch das sogenannte Sächsische Verwaltungsdigitalisierungsgesetz oder beziehungsweise E-Government-Gesetz. Da steht auch drin, welche oder wie Software einzusetzen ist, und da versuche ich jetzt dran zu arbeiten, dass man in Zukunft, denn da haben wir auch ein bisschen was von Thüringen gelernt beispielsweise, dass es bei der Beschaffung in der Verwaltung einen Vorrang für Open Source Software gibt, dass man da quasi wenn man das gleichwertige Produkt von dem und dem kaufen kann, dass man dann eben das Open Source Produkt nehmen soll. Also das ist quasi auch mit abgefallen aus den Zielen der Strategie.
Okay. Genau, also ich will noch mal ganz kurz so ein bisschen auf die Strategie, auf die Struktur eingehen. Also, weil es gibt ja, du hast schon jetzt viel über die Ziele gesprochen. Es gab diesen Leitgedanken. Zum einen eben, was wir gesagt haben, was aus der Koalition, aus dem Koalitionsvertrag herkommt, wo drin steht, Open Source ausbauen. Das Dokument selber formuliert noch so einen Leitgedanken, dass die Staatsverwaltung digital souverän ist, vernetzt agiert und sich verschiedenen Rollen bewusst ist, also als Nutzerin von Software, Betreiber und auch Auftraggeber von Software, das ist sozusagen auch noch mit genannt. Und dann ist, wenn ich es richtig verstehe, gibt es dazu quasi unterstützend eben verschiedene Ziele, die damit genannt sind, und eben auch das, was du jetzt auch schon zum Teil mit angesprochen hattest, diese, sagen wir mal, Kennzahlen, also wie viel Software ist denn installiert und wie viel, auf welchen Stand will ich kommen. Also so wäre jetzt mein Verständnis vom Dokument. Sehe ich das erstmal richtig?
Das siehst du, denke ich, richtig. Also es sind noch ein paar andere Sachen drin, ne? Aber grundsätzlich ist das korrekt so, genau.
Genau, und also das erste Ziel, also wenn ich es mal ganz kurz nochmal so mir anschaue, ist die Ausrichtung auf Open Source. Da haben wir jetzt schon viel drüber gesprochen. Eine Frage, die für mich noch so offen steht, ist, was eigentlich Open Source bedeutet für die Verwaltung selber. Der Hintergrund meiner Frage ist der, dass ja auch Microsoft zum Beispiel vor langer Zeit mal gesagt hat, wir sind auch Open Source, ihr könnt, wenn ihr wollt, unseren Quellcode einsehen, also ist der sozusagen für euch offen. Und sag mal, ich komme ja eher sozusagen aus der Welt der freien Software, und für mich ist sozusagen freie Software oder Open Source Software eher was mir gewisse Freiheiten mitbietet. Das heißt, ich kann den Quellcode auch nehmen, manipulieren, verändern, weitergeben und so weiter. Und da würde ich gerne mal von dir wissen, wie ist denn das im Sinne dieser Open-Source-Strategie, das Verständnis von Open-Source?
Also, wir sprechen jetzt quasi über Lizenzen, ne? Nehme ich mal an. Und ich will mal einen kleinen Disclaimer vorschicken, dass ich an der Stelle jetzt nicht der Fachmann für Open-Source-Lizenzen bin. Da muss man, glaube ich, jemand anders fragen. Aber so wie ich das verstanden habe und so wie ich das aus der Strategie nehme, basiert die vor allem, oder nimmt man sich, ich kann das ja mal zitieren, die Definition nach den 10 Kriterien der Open-Source-Initiative wird der Strategie für die sächsische Staatsregierung zugrunde gelegt. Also man nimmt schon genau die Lizenzen, die von der OSI geprüft wurden. Und dazu gehören halt dann hier GPL, MIT, Apache 2.0 und so weiter. Und dann würde ich davon ausgehen, auch wenn das jetzt vielleicht nicht explizit da drin steht, dass alle anderen eher nachrangig behandelt werden.
Okay.
Und an der Stelle musste ich auch persönlich gar nicht so viel zutun. Das kam auch von der Staatsregierung auch selbst. OSBA hat da auch nochmal nochmal ihre Meinung dazu kundgetan und so. Das, also ich sehe das so, dass das, was da rauskommt, also getreu Motto Public Money, Public Code, dass die Software in Zukunft, die man hier entwickelt und einkauft, mehr offen, also mehr Open Source beziehungsweise freie Software sein soll. Ja. Also in dem Kontext, so wie du das jetzt auch gerade gesagt hast, mit den vier Freiheiten. Und ja, also ich bin an der Stelle ganz zufrieden, wie man das innerhalb der Staatsregierung definiert.
Das stimmt. Also es klingt jetzt auch erstmal so, dass das wirklich eine sinnvolle Formulierung ist. Und ich glaube auch, dass die Lizenzen, die jetzt von der OSI genannt worden sind, wirklich auch alle so eine Open-Source-Lizenzen oder freie Software-Lizenzen sind, die ich jetzt auch als, also persönlich als das verstehen würde. Also insofern ist das ja durchaus ein, also schon ein schöner Weg, weil eben, was ich schon versucht hatte anzudeuten, ist, hin und wieder wird manches so als Open Source verkauft, was zumindest nach meinem Verständnis nicht ganz so der Fall ist. Aber das ist eher sozusagen der freie Software-Gedanke, der hier auch mit verfolgt wird. Und schon bei dem Leitgedanken haben wir dieses Stichwort von der digitalen Souveränität gefunden. Du hast es auch gerade angesprochen und auch bei dem ersten Ziel, also bei dieser Ausrichtung auf Open Source, finden wir auch wieder, dass diese Ausrichtung auf Open Source die digitale Souveränität der sächsischen Staatsverwaltung stärken soll. Was würdest denn du unter diesem Begriff verstehen oder was versteht denn ihr als Land darunter?
Wir hatten es ja vorhin schon mal kurz. Für mich ist es im Grunde genommen erstmal eine selbstbestimmende Nutzung und Gestaltung von den Dingen, die praktisch überall stattfinden. Also Digitalisierung prägt unsere komplette Gesellschaft immer mehr. Das wird auch durch Fachkräftemangel, durch Dinge wie das Online-Zugangsgesetz, also digitale Verwaltungsleistungen. Ich nenne jetzt mal das Buzzword KI, auch wenn ich jetzt nicht so Buzzword-Fan bin. Wird das immer weiter voranschreiten und wenn man dann als Freistaat, als Bundesland, als Deutschland nicht mehr in der Lage ist, selbstständig das zu benutzen, das so hinzustellen, wie man das gern möchte, halte ich das für hochgradig problematisch. Also wenn man wirklich in diese Lock-in-Fallen, in diese Abhängigkeiten von einzelnen Unternehmen läuft, ist das sehr, sehr schwierig. Also dann, ne, kennt das oder du kennst das sicher, wenn man dann plötzlich mal irgendwie den Preis mal ein bisschen hochschraubt, das ist natürlich dann für eine Verwaltung, die komplett auf Microsoft 365 läuft, schwierig. So, und wenn man dann halt nicht in der Lage ist, seine eigenen Forderungen gegenüber einem Unternehmen durchzudrücken, funktioniert das so nicht. Da kann man ja auch nicht mehr gut regieren und nicht mehr die Steuermittel, die man von den Bürgerinnen und Bürgern erhält, dann sinnvoll einsetzen. Und genau das zu schaffen, also oder beziehungsweise das Gegenteil davon zu schaffen, das verstehe ich unter digitaler Souveränität. Okay. Das hat auch, also na, dieser Begriff alleine hat auch schon mal wirklich viele Türen geöffnet, ob ich jetzt hier irgendwie an einen IT-Planungsrat denke oder an irgendwelche Kabinettsbeschlüsse im Bund und so weiter, da steht das ja auch alles drin. Mhm. Aber ich fand es auch, also ich finde eine interessante Parallele dazu, ist unsere, und das ist ja sehr tragisch auch praktisch in die Öffentlichkeit gekommen, unsere Abhängigkeit von Gas aus Russland. Also das hat man ja von einem Tag auf den anderen plötzlich gemerkt, dass es nicht gut ist, 55% des Gasimports von einem autokratisch regierten Staat zu beziehen und dass man da vielleicht doch eine Diversifizierung irgendwie, dass das irgendwie relevanter ist oder dasselbe Beispiel sehen wir jetzt wieder im, ich bringe mal ein bisschen meine anderen Themenbereiche noch mit rein. Gerne. Im Bereich Photovoltaik, da ist ja quasi die Welt abhängig von China. Da gibt es in allen Stufen der Lieferkette Abhängigkeiten von über 80 bis 95-98%. Also das ist kein selbstbestimmtes Handeln mehr da. Da muss man das machen, was die anderen einem vorgeben. Und ich glaube, das hat vielen die Augen geöffnet. Und seitdem fällt die Diskussion an der Stelle auch deutlich leichter.
Wenn ich mal ganz kurz diesen Abzweig noch mitnehmen darf. Also ich hatte es im Vorgespräch schon mal gesagt, also meine Wurzeln liegen so ein bisschen im Landkreis Mittelsachsen. Und ich kann mich erinnern, dass vor, ich weiß gar nicht, 10, 15 Jahren gab es da eine relativ aufstrebende Solarindustrie. Weißt du, ob davon irgendwas dort im Landkreis noch übrig geblieben ist oder gibt es keine der Firmen mittlerweile mehr?
Naja, die meisten alten sind tot. Die wurden ja quasi wegsubventioniert durch chinesische Importe oder Exporte, je nachdem, wo man drauf guckt. Und das war ja 2012, 11, 13 politisch so gewollt, oder zumindest sehe ich das bis heute so, dass man hätte man einfach dagegen reagieren müssen, und das hat man damals nicht gemacht, absichtlich nicht. Und aber jetzt sind wir natürlich in der glücklichen Lage, dass es sich alles wieder ein bisschen erholt hat. Wir sind wir haben in Sachsen sehr, sehr viele gute Photovoltaik-Firmen, also auch in deiner Herkunft gibt es jetzt Meyer Burger. Das ist ein Schweizer Unternehmen, die haben da eine alte Firma auch wieder revitalisiert und bauen da jetzt Solarmodule. Es gibt in Dresden SolarWatt. Also wir haben Hecker Solar, Chemnitz noch. Also das erholt sich langsam, aber das ist natürlich schwierig. Das dauert lange. Man spürt heute noch die Fehler, die man vor 10 Jahren gemacht hat, deutlich. Und das gleiche Spiel, was China damals gemacht hat, macht man jetzt heute auch wieder. Also die Photovoltaikmodule, die werden halt unter dem unter dem Produktionspreis in China in Deutschland verkauft. Und damit kannst du quasi, auch wenn du vielleicht im Wirkungsgrad in Deutschland ein bisschen effizienter bist, wenn du es hier herstellst mit den Firmen, kannst du damit langfristig nicht mithalten. Und da gibt es jetzt ganz viele Initiativen. Da ist die Sächsische Landesregierung dabei, da ist der Bund mit dabei. Also man versucht da schon, die Solarindustrie jetzt vor einem erneuten Absacken zu schützen.
Okay, schön. Okay, und damit komme ich wieder zurück zur digitalen Souveränität. Weil ich meine, du hast das Thema Gas und so weiter auch angesprochen. Und ich sag mal, auch in den letzten Jahren gab es ja viele warnende Stimmen, die gesagt haben, hier, das ist nie gut. Also ist ja auch, wenn man drüber nachdenkt, nicht gut, das Ganze so zu machen. Es hat aber niemanden interessiert. Und genauso ist es auch. Momentan, ich meine erstmal Gas. Sagen es, das, also zumindest höre ich das jetzt rückblickend, und auch wenn man jetzt zurückguckt, gab es viele Fachleute, die gesagt haben, macht das mal lieber nicht mit der Abhängigkeit. Und genauso gibt es aber jetzt parallel in der Software-Welt auch wieder Leute, das, was du jetzt auch sagst, es ist nicht gut, jetzt sich nur an Amazon und Microsoft und sonst was zu hängen. Ich hatte jetzt einen Eindruck bei deinen Worten, dass es durchaus schon ein bisschen mehr Gehör findet. Aber was sagen, findet es viel Gehör oder wie gut versucht man jetzt auch neben dem Gehör finden, das Ganze auch umzusetzen, dass da auch wirklich was anderes gemacht wird? Also was passiert da wirklich auf der Straße irgendwas?
Naja, also ne, grundsätzlich erstmal, ich glaube, es kann ja nicht sein, dass ich hier, weil du jetzt gerade Amazon und so weiter angesprochen hast, dass wenn ich jetzt irgendwie meinen Staubsauger verwende und der dann und dann irgendwie so ein Amazon-Rechenzentrum ausfällt, dass ich das dann nicht mehr benutzen kann. Ne? Solche Absurditäten sind ja irgendwie Alltag, oder dass ja, ich finde, sowas braucht man auch nicht, ne? Ist auch nicht nachhaltig. Aber ich habe schon das Gefühl, dass in der Staatsregierung diese Strategie ernst genommen wird, dass da analysiert wird, wo man jetzt was machen kann. Das ist auch immer eine Ressourcenfrage, also sowohl personal als auch finanziell. Das müssen wir auch nicht drum rumreden. Wir sind in Sachsen das Bevölkerung oder eines der ältesten Bundesländer, was so das Bevölkerungsdurchschnittsalter angeht. Und das betrifft auch den sächsischen Staatsapparat. Da sind sehr, sehr viele Menschen, die in den nächsten Jahren in Rente, in Pension gehen. Und da muss jetzt was passieren. Und ich glaube, das hat man auch erkannt und das versucht man auch umzusetzen. Ne? Da ist diese Strategie ein Punkt davon. Und was da, hatte ich gerade schon mal angedeutet, so ein Nebenprodukt ist, dass wenn man dann auch dieses E-Government-Gesetz, also die Art und Weise, wie man in Sachsen digitale Verwaltung macht, das will man ja auch angehen, so schnell wie es geht. Und ja, so eine Gesetzesänderung hat natürlich nochmal deutlich weitreichendere Konsequenzen, auch für die Kommunen in Sachsen, also für Landkreise auch. Und also das Thema wird angegangen. Ja, das kann immer alles schneller gehen. Ich bin da auch einer eher der ungeduldigen Sorte. Und da werden sicherlich auch Entscheidungen getroffen, die ich definitiv anders getroffen hätte oder vielleicht auch einen anderen Hintergrund habe, wo ich diese Entscheidung dann anders getroffen hatte. Man ist da halt auch in diesen ganzen Verwaltungsstrukturen so ein bisschen gefangen. Es gibt, kann man vielleicht noch so ein bisschen in Richtung Ziele dieser Strategie nochmal gehen. Es gibt halt sehr viel Vorbehalte, auch innerhalb der Leitungsebene in den Verwaltungen. Na, die kommen jetzt auch zum ersten Mal mit dem Begriff Open Source Software in Verbindung, vielleicht müssen wir digitale Souveränitätssoftware irgendwie das Zeug nennen. aber genau das hat auch diese Strategie mitgedacht und es gibt quasi verwaltungsintern Weiterbildungsmaßnahmen, Gesprächsangebote. Also man geht explizit auch auf die Führungspersonen zu und am Ende sind es ja die entscheiden, was jetzt irgendwo eingesetzt wird. Und das denkt man aber, also das denkt man überall mit. Aber wie gesagt, in einer Verwaltung, wo knapp 100.000 Menschen arbeiten, ist so ein Change-Prozess halt schon, also es dauert halt einfach lang.
Das fand ich auch sehr schön eigentlich in der Strategie selber, das, was du gerade angesprochen hast, also dieses Akzeptanzziel, dass man eben wirklich versucht, sozusagen zum einen Leute zu schulen, Power-User irgendwie rauszugreifen und dann dass die sozusagen, wie, soweit ich das verstehe, als Multiplikatoren quasi unterwegs sind. Also ich denke, das könnte wirklich auch was erfolgversprechend sein. Und was ich sozusagen im Koalitionsvertrag noch gelesen habe, ist, dass es ich glaube, es war geplant, dass man sogenannte Digitallotsen einführt. Spielen die hier mit rein? Oder also könntest du vielleicht mal dieses Instrument des Digitallotsen kurz erklären und spielen die hier mit einer Rolle, auch die Akzeptanz dann zu erhöhen?
Genau, also die Digitallotsen sind ein ganz, ganz tolles Projekt. Ich kann das wirklich nur jedem anderen Bundesland empfehlen, das zu kopieren. Das gibt's jetzt, ich glaube, wir haben 2021, 2022 hatten wir das zum ersten Mal im Haushalt eingestellt und dann umgesetzt. Dann kam natürlich auch wieder Corona dazwischen. Also es hat wirklich auch sehr, sehr viel blockiert. Aber so zum Projekt selbst ist einfach so ein Weiterbildungsnetzwerk für alle Menschen, die in Sachsen in der Verwaltung arbeiten und die da gern irgendwie was lernen wollen und was verändern wollen. Also man sammelt quasi die Veränderungswilligen und Mutigen und neuen Leute ein und bringt die alle zusammen, hat dann ein zweiwöchiges Weiterbildungsprogramm und dann gehen diese Leute halt in ihre eigene Verwaltung, in ihrem kleinen, weiß ich nicht, 3000-Seelendorf und können dann quasi mit dem, was sie da gelernt haben, vor Ort was verändern. Also das wird auch sehr, sehr positiv angenommen. Ich bin wirklich im sehr engen und kollegialen Austausch mit den Menschen, die das betreiben. Also das, guckt euch das mal an, Digitallotsen in Sachsen, total, total coole Sache.
Okay, das ist schön.
Und wir setzen dann natürlich, also immer wenn wir uns mit den treffen, die dafür verantwortlich sind, wird natürlich auch das Thema Open Source Software angesprochen und dann versucht man das auch in den Lehrbetrieb damit einzubauen. Wir haben auch eine Verwaltungshochschule, also wo die Menschen im höheren Dienst ausgebildet werden. Da sind auch neue IT Sachen dazugekommen. Ich habe jetzt den genauen Studiengangnamen. Ich weiß nicht, wie der digitale Verwaltung heißt. Einfach, ich habe es jetzt.
Ich schaue mal nach. Ja.
Leider nicht parat. Aber genau.
Okay.
Und Genau, also da wird auch dieses Thema viel verstärkter mit in die Ausbildung des Verwaltungspersonals mit aufgenommen und wir versuchen da auch die Open Source Software an der Stelle mit als Modul da reinzukriegen oder umzusetzen.
Schön, also sozusagen da, also gerade bei dem Punkt Akzeptanz ist da viel, viel Bewegung sozusagen drin und
ja, das ist, glaube ich, das ist der größte Hebel. Also dieses, was ich am Anfang gesagt habe, diese Erklärungsarbeit, diese Aufklärungsarbeit, die musst du machen, ansonsten kriegst du die Leute nicht dazu, ihr Verhalten zu ändern. Es muss verstanden werden, dass das nichts Böses ist, dass das am Ende genauso funktioniert, beziehungsweise noch besser als der Status quo. Und wenn man das einmal verstanden hat, wenn das die Vergabestellen verstanden haben, wenn das die Führungsebenen in den Ministerien und in den nachgeordneten Behörden und so weiter verstanden haben, dann sehe ich da auch kein Problem bei der Umsetzung. Aber das ist, wie gesagt, ein wirklich langwieriger Prozess. Die Leute sind alle überlastet, es gibt an vielen Stellen zu wenige und dann ist natürlich, wenn man da mit einer Zusatzaufgabe kommt, muss man halt vielleicht auch mal einsehen, auch wenn man vielleicht ein bisschen ungeduldiger ist, dass das doch hier und da ein bisschen länger dauert.
Na, was mir auch aufgefallen ist, also es in Thüringen gibt es diese Thüringer Verwaltungscloud, wo ich mich als, wenn ich jetzt in einer Verwaltung arbeite, kann ich quasi im Landesrechenzentrum quasi einen Antrag stellen, sagen, Chat wird gerne einen Account haben und kriegt dann einen Account und das ist, im Hintergrund läuft dann eine Nextcloud-Software. Und das ist jetzt ein bisschen vereinfacht gesagt, aber letztlich kriege ich einen Account, kann das dann quasi für mich mit nutzen und ich hatte das auch mal verschiedenen Leuten in anderen Bundesländern mit erzählt und die waren dann auch sehr begeistert, weil die auch sozusagen für sich privat schon das Nextcloud kennen und sagen, das wäre für ihre Verwaltungsarbeit super. Und die haben sich dann halt auch erkundigt, ob sie sowas mit nutzen können, aber in dem anderen Bundesland war es halt eben so, dass man kriegt von seinem IT-Dienstleister eine Nextcloud-Instanz hingestellt und darf die dann selber administrieren. Aber da ist natürlich sozusagen der Aufwand erheblich höher und dann am Ende auch die Lust, das zu nutzen, deutlich kleiner, weil man am Ende irgendwie wirklich eine Fachperson sein muss, also ein Administrator für die Software.
Ja, das kann ich ja. Also ich halte von Nextcloud auch sehr, sehr viel. Wir benutzen das tatsächlich auch Grünen parteiintern als Verwaltungssoftware. Also bei mir ist quasi alles auch, also da, wo ich kann, gibt es Open Source Software in Verwendung. Und ja, das Thema habe ich tatsächlich auch schon mal. Ich habe mal im Landtag versucht, also die muss man ja auch lernen, das war mir auch nicht so richtig klar, aber die IT des Landtags und die IT der Staatsregierung sind natürlich Gewaltenteilung
richtig
getrennt. Und sprich, man muss irgendwie beide Sachen ändern wollen. Das habe ich mal, also wir bohren an dem Brett Nextcloud in der sächsischen, im sächsischen Landtag schon ganz schön lang. Also es ist, ich weiß nicht, ob das Brett irgendwann ein Ende hat. Ob man den Baum horizontal, das ist auf jeden Fall schwierig. Ich weiß, dass es in anderen Bundesländern, Brandenburg hat beispielsweise auch im Landtag eine Nextcloud, da kam die Idee auch her. Wir haben gerade was so IT-Infrastruktur angeht, gibt es in Sachsen den Sächsischen Informatikdienst und die machen halt ihr Zeug, so wie sie es machen. Ich will da gar nicht wertend irgendwie wie rangehen, aber so eine grundlegende Umstellung von Dingen, die da schon existieren, da gibt es ja Spezialsoftware, FISAX und SIDAS und so, wo man quasi Verwaltungsprozesse intern managt und Dateiaustauschprogramme. Da ist einfach sehr, sehr viel bestehende Software da. Und ich glaube, bevor man in einem System, wo man sowieso schon nicht genug Ressourcen hat, bestehende Dinge austauscht, wo man jetzt nicht ewig viel Lizenzgebühren dafür bezahlt oder sowas, dann würde ich lieber neue Software als Open Source dann implementieren oder nutzen, als irgendwelche bestehende Systeme dann mühselig zu migrieren.
Also kurze Zwischenfrage, FISAX, ist das so die E-Akte-Implementierung in Sachsen oder ist das... Weißt du das zufälligerweise?
Das ist so ähnlich.
Okay.
Das ist nicht die E-Akte, aber das ist alle möglichen Verwaltungsverfahren wären darüber. Also wenn ich jetzt als Abgeordneter irgendwo eine Anfrage in dem Ministerium stelle, dann kriege ich da mein Ticket und dann durchläuft das ungefähr 1000 Ebenen, bis ich dann irgendwo in dem Referat angekommen ist, wo es beantwortet wird und dann geht's wieder hoch und dann kriege ich irgendwann die Antwort. Also sehr viel. Also das ist auf jeden Fall die kollaborative Plattform der sächsischen Verwaltung.
Ja. Okay. Also nee, zurück zu, also nochmal kurz zu Nextcloud. Was mir da auffällt, ist, Nextcloud ist so ein Beispiel, wo irgendwie allen unmittelbar der Nutzen klar wird. Also es ist meine Erfahrung, dass wenn die sehen, was man mit Nextcloud machen kann, das kennen sie von anderen Software, das funktioniert genauso gut oder besser. Und das ist so, also da muss man gar nicht sagen, dass es Open Source Software ist, sondern es ist eine quasi super funktionierende Software und schon sind alle ganz glücklich. Das ist recht schön auch zu sehen, dass also wenn Leute sozusagen Vorbehalte haben gegen Open Source Software, kann man die hier auch an der Stelle gut abbauen mit so funktionierender Software.
Ich vermute, dass auch alle irgendwie Firefox und Thunderbird kennen.
Richtig, ja, genau.
Die funktionieren ja auch einfach so.
Genau. Ja, wenn ich nochmal, also wir haben jetzt uns sozusagen über die Ziele kurz unterhalten. Ich glaube, wir haben sie alle mal irgendwie angeschnitten, müssen jetzt nicht alles im Detail besprechen. Ich weiß nicht, gibt es noch bezüglich der Ziele irgendwas, wo du sagen würdest, das ist noch relevant und besprechenswert?
Ich glaube, wir haben das meiste eigentlich schon abgedeckt. Ja.
Genau, also auf jeden Fall, also ich finde das Dokument, was ich auch nochmal verlinken werde, dann wirklich sehr, sehr lesenswert und da
kann mir ist noch ein was eingefallen, aber das ist jetzt nicht zwingend ein Ziel, aber man kann das auf jeden Fall. Ich würde das gerne sozusagen in die Runde mal werfen, als was können andere Bundesländer aus dieser aus dieser Strategie mitnehmen. Und wir haben ja quasi die Staatsregierung beauftragt, irgendwie sinnvolle Kennzahlen und also irgendwie so ein Messsystem, so ein Bewertungskatalog mit aufzuzeigen, wie man das in Zukunft tatsächlich messen kann. Und an dieser Strategie ist eine Anlage bzw. zwei Anlagen dran. Und ich finde, die sind eigentlich so als als Maß, ob das funktioniert, was man sich vorgenommen hat, oder also ob man auch in der vorgegebenen Zeit das schaffen kann, was man sich vorgenommen hat, als sehr, sehr sinnvoll. Wir hatten, das kann ich vielleicht auch nochmal sagen, das ist, haben wir quasi auch parlamentarisches Neuland betreten, auch wenn dieser Begriff vielleicht ein bisschen belegt ist, aber egal. Und zwar sollen die Ergebnisse oder beziehungsweise es besteht die Möglichkeit für die Verwaltung, also sie müssen alle zwei Jahre berichten über den Fortschritt und es besteht dabei die Möglichkeit, dieses Ergebnis, dieses Fortschrittsbericht in einem Dashboard der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Also wir kriegen, ne, für die das nicht kennen, man kriegt als Parlamentarier sehr, sehr viele Umsetzungsberichte aus der Staatsregierung. Die sind alle immer sehr, sehr lang. Also das reicht von, weiß ich nicht, es reicht aber von 15 bis 200 Seiten irgendwie, hast du da halt relativ viel, relativ häufig. Und dann kriegt man vielleicht noch irgendwelche anderen Studien. Also man hat immer was zu lesen, will ich damit sagen. Und auf der anderen Seite geht auch auf Staatsregierungsseite relativ viel Zeit in die Erstellung von solchen Ergebnisdokumentationen. Und ich halte es tatsächlich sehr viel sinnvoller, wenn man einfach diesen ganzen Prozess so gut wie es geht automatisiert. Also ich habe halt irgendwo eine Datenbankabfrage, mit welcher Software verwende ich, und dann kann ich da gucken, wie viel Schulungen wurden gemacht oder was wurde neu beschafft, wie viele Lizenzkosten sind da dran. Das ist ja, also klingt erstmal für mich nach, also ist nicht ganz einfach, aber ich glaube, dass das schon eine Möglichkeit ist, wo man Dinge automatisieren kann und wo man kontinuierlich und live, nicht alle zwei Jahre, sondern wirklich live Ergebnisse haben kann und dann gucken kann, ob man auf dem richtigen Pfad ist oder nicht. Genau. Und diese Bewertungskriterien sind, wie gesagt, als Anhang in dieser Strategie dran. Und Menschen, die das hier hören, können sich das ja mal angucken und mir sagen, was sie davon halten, ob das gut ist, ob das schlecht ist, was man noch verbessern kann. Das würde mich wirklich interessieren.
Also ich muss sagen, mir ist das auch persönlich sehr positiv aufgefallen. Also ich habe das auch gesehen. Also es gibt dieses Kennzahlentableau zum einen und dann noch die Bewertungskriterien. Diese zwei Anlagen meinst du vermutlich auch. Und ja, also das wird ja im Dokument quasi, werden diese diversen Ziele diskutiert, wie man die machen kann. Und hierhin gibt es nochmal so ein Dokument. Und also das ist auch, also das bestätigt letztlich auch meinen Eindruck, den ich hatte. Du hast gesagt, parlamentarisches Neuland betreten. Und ich habe sowas auch noch nirgendwo anders, ist mir es aufgefallen. Ich meine, ich habe jetzt auch keinen umfassenden Blick über alle möglichen Dokumente, aber ich fand das erstmal einen sehr, sehr guten Ansatz und würde mich freuen, wenn das am Ende auch durch Zahlen mit unterlegt ist. Und ich meine, aber du hast auch schon gesagt, dass also in der Anlage 1 findet man so Anzahl der Fachverfahren, Anzahl der eingesetzten Softwaresysteme. Und wenn ich es richtig verstanden habe, musstest du ja das jetzt erstmal durch diese kleine Anfrage erstmal anstoßen und jetzt muss das am Ende auch in der Verwaltung durch Zahlen unterlegt werden. Und also das ist also an der Stelle nochmal Arbeit da, um sozusagen initial erstmal die Zahlen zu erheben. Und ich denke, wenn sie dann da sind, das dann weiterzuführen, ist dann vielleicht einfacher.
Ja, das auf jeden Fall. Es ist halt immer durch dieses Ressortprinzip, dass da ganz, ganz viele Stellen gleichzeitig irgendwo Software bestellen, kaufen, mieten, ist das einfach schon eine sehr, sehr große Koordinierungsaufgabe.
Richtig.
Das glaube ich schon, aber nichtsdestotrotz, ich denke, das ist machbar und dann gucken wir mal, ob es ein Dashboard oder ein PDF-Bericht wird in zwei Jahren.
Genau, ich drücke die Daumen, dass es irgendwie was Gutes dabei rauskommt, ja, auf jeden Fall.
Ich meine, man kann ja auch mittlerweile, es gibt ja nun wirklich recht einfache Software, wo ich aus, ich hack da meine Excel-Tabelle rein, die, also ne, das wäre ja sozusagen das Minimal Viable Product, was man da so machen könnte, dass man irgendwo so eine Excel-Tabelle in verschiedenen Versionen hat und daraus dann mit genügend Online-Tools, auch Open-Source-Tools, die dir dann daraus sinnvolle Visualisierungen über Zeitverlauf oder sowas basteln. Ne? Also
stimmt.
So Grafana oder was ist da nicht? Von Apache Superset hatte ich da mal gesehen. Keine Ahnung, also da kennen sich die Leute bestimmt besser aus als ich. Aber mal gucken, ob es der PDF-Bericht wird oder das Dashboard.
Wahrscheinlich zunächst erstmal der PDF-Bericht und dann muss es jemand daraus extrahieren und dann kann man manuelles Dashboard machen. Also
genau, könnt ihr schon mal die Scraper schreiben. <ja. lacht>
Genau. Ich meine, es gab ja auch es gibt ja dieses OZG-Dashboard, was ja auch irgendwie, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, so auf Initiative einer Abgeordneten im Bundestag überhaupt das ins Leben gerufen worden ist. Aber das können wir als Vorbild auch hierher nehmen, dass man das auch als Open-Source-Strategie-Dashboard macht.
Genau, das war auch so ein bisschen kam die Idee auch her. Das war, ja, beziehungsweise wir hatten ja so viele Dashboards, ne? Also es gab Corona, also diese ganze Corona- und Energiekrise-Zeit hat, also so ist zumindest in meiner Wahrnehmung, ultra viele Dashboards von allen möglichen Zeitungen und die New York Times und so weiter. Ja. Alle haben mittlerweile irgendwelche Data Scientists und so weiter Leute da drauf sitzen, die das richtig gut machen können mittlerweile. Also es ist ja schon viel datengetriebener und das wäre sowieso eins meiner politischen Ziele auch, dass man datengetriebene Politik macht und nicht immer irgendwie, wie sagen wir so schön hier, die anekdotische Empirie.
Ach so, anekdotische Evidenz, ja.
Anekdotische Evidenz, richtig. Das ist... Genau, also wenn man dazu kommt, dass wir das mehr an Daten getrieben die Entscheidungen treffen, wäre das, glaube ich, tatsächlich sehr gut.
Ja. Ja, ich denke, also aus meiner Sicht, sozusagen die Fragen, die ich zur Open Source Strategie habe, die sind eigentlich soweit beantwortet. Ich weiß nicht, gibt es dazu irgendwas noch, was du gerne loswerden wolltest, sozusagen möchtest?
Zur Open Source Strategie noch oder ich habe
oder im Allgemeinen du hast
kann auch allgemein noch ein bisschen was erzählen. Also womit fange ich denn an? wir haben noch eine Sache hier in Sachsen, das ist da habe ich auch sehr stark dafür gekämpft und ich glaube ohne das wäre das auch nicht jetzt im Gesetzestext. Ich weiß nicht, es kennen vielleicht nicht alle ein sogenanntes Transparenzgesetz. Sachsen war eines der Länder, die weder ein Informationsfreiheitsgesetz als auch ein Transparenzgesetz hatten. Also für die, die das nicht kennen, Informationsfreiheitsgesetz heißt, ich kann als Bürger, Bürgerin den Staat anfragen nach bestimmten Informationen. Das geht, kann da nicht alles anfragen, aber schon einen Großteil. Also sprich, ich frage was nach, der Staat muss liefern. Und das Transparenzgesetz geht quasi noch einen Schritt weiter und sagt, der Staat muss proaktiv von sich aus Informationen veröffentlichen. Und so ein Transparenzgesetz für den Freistaat Sachsen haben wir jetzt in Sachsen. Das ist auch eines mit der ganz großen Dinge, die wir hier in Sachsen mit erreichen konnten in der Regierung. Wir machen das ja auch hier zum ersten Mal. Zumindest für mich, das kann sein, dass das andere Politiker anders definieren. Für mich der Kern dieses Gesetzes ist die sogenannte Transparenzplattform. Also das ist das User-Interface dieses Gesetzes sozusagen. Und da gehen Menschen dann drauf und stellen dann halt irgendwelche Fragen an die jeweiligen Ministerien und kriegen dann darüber die Antworten. So ein bisschen vielleicht wie Frag den Staat oder sowas, das kennt ja vielleicht der eine oder andere. Und wir haben es geschafft, dass jetzt im Text steht, dass dieses Ding mit freier Software und als freie Software entwickelt werden muss. Also das ist unabhängig von dieser Strategie, aber das steht jetzt im Gesetz. Wir entwickeln hier in Sachsen selbst Open Source Software und ich hoffe, dass das dauert noch ein bisschen, bis das tatsächlich zur Verfügung steht, aber wenn das sozusagen auch Schule machen kann in andere Bundesländer oder beziehungsweise übernommen werden kann in andere Bundesländer, wäre das ziemlich cool. Eine gewisse Weile gedauert, bis man Haushaltsmittel für die Personalstellen hatte. Dann musste man sich innerhalb der Staatsregierung überlegen, welche Funktion das überhaupt abbilden soll, also aus dem Gesetz ableiten, was da passiert. Und jetzt geht das so langsam in Richtung Ausschreibung. Und dann, ich glaube, es soll Ende 26 fertig sein.
Okay.
Plattform.
Was ich mit meiner Thüringer Erfahrung nur sagen kann, schön wäre es, wenn es sozusagen eine eigene Seite gibt. Also am Anfang, also Thüringen hat auch so ein Transparenzportal und es war am Anfang super schwer zu finden, weil das sozusagen in der Unterseite versteckt war. Und das wäre sozusagen mein Wunsch als Bürger sozusagen, dass es vielleicht so eine Seite gibt wie transparenzportal-sachsen.de oder irgend sowas, wo man quasi direkt hinspringen kann.
Naja, also wenn ich eins gelernt habe, wir legen hier für alles Subdomains an.
Okay.
Oder doppelte Subdomains.
Ja.
Finden wir bestimmt noch eine fürs Transparenzportal.
Ja, das wäre sozusagen sehr schön. Aber nochmal kurz zurück zum Transparenzgesetz, wenn du es schon angesprochen hast. Also in Thüringen ist es so, bei dem Thüringer Transparenzgesetz, dass die Staatsregierung sozusagen also verpflichtet ist, Sachen online zu stellen. Wie ist es in Thüringen? Wer ist jetzt verpflichtet, transparent zu sein? Ist es auch sozusagen die Staatsregierung oder sind es auch Kommunen? Wie habt ihr das gelöst?
Also erstmal, es gibt transparenzpflichtige Stellen, die sind im Gesetz definiert. Das habe ich jetzt nicht im Kopf, aber das sind die Ministerien und die nachgeordneten Behörden. Vielleicht vergesse ich da jetzt noch den einen oder anderen, aber das kann man nachlesen. Und wir haben uns, also dieses Transparenzgesetz hat, ne, das war sehr, sehr, sehr schwierig innerhalb der Koalition hier durchzusetzen. Da kann man sich natürlich ausmalen, dass es da Menschen gab, die gedacht haben, die Welt geht unter, wenn man jetzt freiwillig Informationen bekommt. Wo kommt man denn hin jetzt hier? Das haben wir ja noch nie so gemacht und so. Na, also das war schon ein harter Kampf. Da gab es teilweise über 1000 Änderungswünsche an Entwürfen und so. Ne? Also das war sehr lange, aber wir haben jetzt erstmal in einer ersten Iteration, wo man sich anguckt, wie funktioniert das, wie kann man das dann auch teilweise automatisieren. Du willst ja auch nicht jetzt hier jede Tagesordnung irgendwie händisch dann da einpflegen, das muss ja irgendwie so funktionieren. Mhm. Wir fangen quasi erstmal auf Landesebene an und dann gucken wir in einem zweiten Schritt irgendwann, ob das dann auch für die Kommunen funktioniert. Also es ist erstmal nur für den Freistaat selbst.
Wir haben uns ganz am Anfang mal über dieses Corona-Dashboard unterhalten, was du gebaut hast. Ich habe jetzt auf deiner Webseite gesehen, dass es dort auch ein Klima-Dashboard Sachsen gibt. Was ist das?
Das Klima-Dashboard Sachsen
ist so mein Hobby-Open-Source-Projekt. Ich mache das jetzt schon eine ganze Weile und ja, ich versuche quasi aus ganz vielen verschiedenen Quellen, also aus dem Marktstammdatenregister oder vom Deutschen Wetterdienst oder vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung oder auch von der Bundesnetzagentur, verschiedene Datensätze zu kombinieren und da versuchen, möglichst kleinteilig irgendwo anzuzeigen, wie weit wir eigentlich mit der Energiewende sind, auch mit dem Klimaschutz und wie weit der Klimawandel fortgeschritten ist. Also alles wird da so ein bisschen subsumiert und versucht in möglichst sinnvoll hübschen Grafiken dargestellt. Also man kann sich beispielsweise angucken, wie viel Elektroladesäulen man in Sachsen hat, welche Leistungen die haben, wie der Zubau über die Jahre passiert ist und so weiter. Das Gleiche gilt aber auch für Windkraftanlagen oder Photovoltaik. Kann ich schön angucken, wie hoch der Zubau da pro Woche oder pro Monat oder also wie das in den einzelnen Jahren sich eben entwickelt. Also ich finde sehr übersichtlich, wenn da irgendjemand eine Idee hat, wie man es noch besser machen kann, auf jeden Fall gerne her damit. Ansonsten, ich kann mir gemeindescharf angucken, wie der Ausbau an Batteriespeichern ist, wer da irgendwie im aktuellen Jahr jetzt gerade die meisten Sachen zubaut. Ich kann aber auch mir den Wasserhaushalt im Boden angucken oder wie das gerade um den Sächsischen Wald bestellt ist und so weiter. Also, wie gesagt, ziemlich breite Auflistung an Themen, die alle irgendwie was mit Klimawandel, Klimakrise und so weiter zu tun haben. Und es ist jetzt im Prinzip auch so generisch programmiert, dass man das auf andere Länder übertragen kann. Also nicht nur Klimadashboard Sachsen, sondern ich glaube, bald kommt auch ein Klimadashboard Sachsen-Anhalt. Und wer da irgendwie Bock hat, für sein Bundesland das umzusetzen, das würde mich super freuen, kommt einfach mit mir in Kontakt. Und genau, guckt euch das mal an. Zu erreichen ist das unter klimadashboard.danielgerber.eu. Genau, und das der Code liegt auf GitLab. Und ansonsten würde ich mich super freuen, wenn es da noch den einen oder anderen gäbe, der oder die da Lust hätte mitzumachen.
Und ich weiß nicht, ob du vorhin noch einen zweiten Punkt mit ansprechen wolltest, neben dem Transparenzgesetz.
Oh, ich habe noch ganz viele Sachen.
Dann fang an.
Nein, weiter. Nee, also ich würde an der Stelle vielleicht gerne mal Werbung machen, aber das funktioniert nur, wenn du eine Firma oder Individuum mit Wohnsitz oder Firmensitz in Sachsen seid. Und zwar haben wir jetzt einen sogenannten sächsischen Digitalpreis und der wird jetzt zum zweiten Mal ausgelobt und ich glaube, Einreichungen kann man machen bis zum 15. Dezember, also es ist auch eine recht großzügige Bewerbungsfrist und es gibt einen Track, also es gibt insgesamt drei Tracks, so rum. Einmal Wirtschaft und Gesellschaft und dann gibt's noch einen, ihr ahnt es, was jetzt kommt, einen Open Source Track. Da kann man sich quasi bewerben. Das war wirklich eine richtig coole Sache bei der ersten Verlosung. Da hat das Projekt Leipzig-Giest gewonnen. Die haben eine Open Source Software adaptiert und weiterentwickelt. Die kam, glaube ich, aus Berlin. Das hieß damals Giest in Kiez. Oder das hieß dort Giest, das heißt, glaube ich, immer noch so, Giest in Kiez. Und da wären quasi das städtische Baumkataster hier in Leipzig eingepflegt. Dann wären auch Daten vom Deutschen Wetterdienst eingebunden. Und dann sieht man halt, ist der Straßenbaum, der jetzt hier vor meinem Haus steht, hat der genug Wasser? Muss ich den gießen? Dann kann ich einen Baum adoptieren und dem dann Wasser geben und sowas. Da hat man quasi mit Open Source Software aus der Zivilgesellschaft heraus den Klimawandel, die Klimakrise bekämpft und das hat extrem gezündet hier und das war wirklich ein Top-Gewinner. So, also alle, die da Lust haben, sich zu bewerben, Sächsischer Digitalpreis.
Was mir noch aufgefallen ist jetzt so in der letzten Zeit, also Sachsen hat eine Digitalagentur, da scheinen es immer diverse Vertreterinnen und Vertreter zu geben, die auch zu Hackspaces gehen, dort Gespräche führen. Jetzt wäre nur die Frage, weißt du, was die Aufgabe da ist, also warum die in die Hackspaces gehen? Hast du da irgendwas davon mitbekommen?
Die Digitalagentur erstmal selbst, das ist so ein bisschen auch diesem Querschnittsthema Digitalisierung geschuldet, ist ein am Wirtschaftsministerium angesiedelte, nachgeordnete Behörde. Die haben wir damals zum ersten Mal mit Geld ausgestattet, also ist quasi recht neu. Aber die macht ziemlich gute Arbeit, die kümmert sich um Breitbandausbau, IT-Sicherheit. Die haben gerade das großes IT-Sicherheitsfirmennetzwerk eröffnet. Was die jetzt in den Hackspaces machen, kann ich dir jetzt so nicht sagen. Aber wir haben uns, das war auch quasi eine bündnisgrüne Initiative im IT- und Ausbildungs-, Weiterbildungsbereich. Wir haben Gelder für Jugendhackt bereitgestellt. Mhm. Da sind jetzt mittlerweile, ich glaube auch in Freiberg, Görlitz und noch in einer anderen Stadt, Weißwasser. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches, aber gibt es ja jetzt Dresden, Weißwasser und Freiberg so rum sind da jetzt Hackspaces entstanden, die da dauer funktionieren. Die machen auch noch Hackathons und so Wochenend-Hacks mit Jugendlichen. In Dresden waren da jetzt schon mehrere Veranstaltungen. Genau, das ist so eine Geschichte. Und die andere wäre, ich weiß nicht, wer das Konzept noch nicht kennt, aber guckt mal auf Fabmobil oder guckt euch das Fabmobil mal an. Fabmobil.de, glaube ich. Das ist so ein fahrender Bus mit allem möglichen geilen Scheiß, so von der CNC-Fräse bis zum 3D-Drucker, Lötkolben, Drohnen, VR-Brille, alles, was man irgendwie so an Technik in so einen Bus reinkriegt und dann mit dem Bus an Schulen im ländlichen Raum kommt. Solche Sachen haben wir auch mit unterstützt. Und man versucht quasi so Innovationsräume im ländlichen Raum zu identifizieren, dass man überhaupt erstmal weiß, was man hat. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht die Aufgabe ist, die Digitalagentur übernimmt, dass man die identifiziert und wir wollen die auch gezielt fördern. Da ist schon länger jetzt eine Förderrichtlinie im Umlauf, wo man, ich glaube, wir haben insgesamt irgendwo 10 Millionen Euro dafür reserviert, dass man tatsächlich eine Förderung, also eine breiten Förderung in den ländlichen Raum zum Thema Digitalisierung mit reingibt, dass da wirklich was Großes auch entstehen kann.
Schön. Ja, ich habe gerade nebenbei mal auf fabmobil.org geschaut. Okay. Das sieht sehr interessant, also wirklich ein großer Bus, auch so ein Doppeldecker-Bus, so wie es aussieht, also der, das ist interessant. Und also fährt er dann quasi meinetwegen einmal die Woche oder einmal im Monat dann auch wieder in dieselbe Region, also regelmäßig in der Region, oder sind das immer sozusagen Einmalauftritte? Wie ist das gestaltet?
Na, den kann man quasi rufen.
Verstehe.
Also Schulen können sich da quasi bei denen melden und sagen, hier in der Woche, in dem und dem Tag und so weiter, hätten wir Bock. Gibt aber einen kleinen Haken, dass die, also ich habe jetzt vielleicht länger nicht mit denen gesprochen, es kann sein, dass es jetzt anders aussieht, aber da glaube ich ehrlich gesagt nicht dran, die sind halt ausgebucht. Also das Angebot ist richtig geil und das nutzen halt auch viele und dann musst du halt ins Jahr, weiß ich nicht, 2024 gehen jetzt mindestens, um da deinen Platz zu kriegen. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches erzählt, aber in der Vergangenheit war es auf jeden Fall so, dass das schon ein bisschen Vorlauf hatte, dass man da rankam.
Ich meine, dann wäre es vielleicht Aufgabe für euch, nochmal ein paar Millionen zur Verfügung zu stellen. Dass, ich meine, woher auch immer die kommen sollen.
Ich habe das Gefühl, also ja, auf jeden Fall. Wir haben damals um jeden Euro gefeilscht, den wir den geben konnten. Der Bedarf ist ja da. Ne? Müssen wir ja nicht. Wir brauchen alle IT-Fachkräfte überall. Und ob das jetzt in der Verwaltung oder in der Wirtschaft ist, teilweise nehmen die sich ja gegenseitig die Leute weg. Das ist ja auch. Das funktioniert ja dann auch nicht. Und es war auch, also vielleicht so ein bisschen historisch noch bei mir. Also bei mir ging diese ganze IT-Sache irgendwann mal los. Oder das war zumindest ein Hauptpunkt. War jemand, der in der dritten, vierten Klasse in meine Grundschule gekommen ist und dann Freitag irgendwie 4, 5 Rechner im Auto hatte. Also noch so wirklich alte Dinger, wo man dann irgendwie noch die Floppy Disk reingepackt hat. Und dann haben wir da so ein bisschen gespielt, ein bisschen programmiert und so, was halt irgendwo Spaß gemacht hat. Und das, ich glaube, wenn man diesen Funken bei jungen Menschen frühzeitig irgendwo zünden kann, dann kommen da halt auch wirklich naturwissenschaftlich interessierte, IT-interessierte Menschen raus, die wir ja wirklich überall ganz dringend brauchen. Und aber aktuell, weil du jetzt gerade vom Geld nochmal gesprochen hast, ich glaube, das größere Problem, ich will nicht sagen, dass das Geld kein Problem ist, aber das größere Problem ist die Menschen, die das dann regelmäßig betreuen. So, das ist, glaube ich, die müsste man ja eigentlich irgendwie im Staat anstellen, wenn man es wirklich institutionell fördern würde. Und naja, das braucht man auf jeden Fall und wir werden da auch uns weiterhin dafür einsetzen, dass man genau solche Angebote auch ausbaut. Es wird ja, ich sehe es nicht kommen, dass jetzt plötzlich jede Schule im Land dann irgendwie ganz viele Informatiklehrer bekommt, dass man das zumindest so ein bisschen ausgleichen kann durch solche Konzepte. Dafür werden wir auf jeden Fall weiter kämpfen.
Ja, also wie gesagt, ich kann das auch nur bestätigen, das, was du sagst. Ich hatte das auch hier im kleinen Rahmen mal probiert, so mit so Workshops und Werkstattwochen zu arbeiten an Schulen. Und ich finde das nach wie vor beeindruckend. Also ich habe es an einer Schule wirklich eine ganze Woche lang gemacht, so eine, ich sag mal, eine Informatikwerkstatt im weiteren Sinne, wo wir uns verschiedene Themen angeschaut haben. Und das hat auf die Kinder so einen Einfluss ausgeübt, dass die wirklich auch Jahre später noch mit Begeisterung von dieser Werkstattwoche berichten und eigentlich mir permanent auch in den Ohren liegen, dass ich das wieder machen soll. Und am liebsten hätten sie es, wenn ich einen Informatikunterricht in der Schule anbieten würde und so weiter. Aber das, ich meine...
Kannst du nur einsteigen. Wir suchen.
Ja. Du müsstest noch mal einen anderen Beruf aufgeben. Also das ist halt... auch der macht Spaß und das ist halt auch so eine Sache. Ja, so ist es halt. Man kann sich das auch nicht alles aus den Rippen schneiden. Aber ich denke, wir sind jetzt so ziemlich am Ende angekommen, würde ich mal, oder die anderen Themen müssen wir uns nochmal separat mit vornehmen. Aber ich fand es jetzt erstmal sehr interessant, sozusagen die Open-Source-Strategie zu besprechen. Auch so die ganzen Nebenthemen, die wir es beleuchtet haben, das war sehr interessant. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer, die haben werden es auch mit Begeisterung hören. Wenn ihr Fragen und Kommentare habt, wendet euch gerne an mich, beziehungsweise auch an Daniel Gerber selber ist ja ansprechbar, gibt's Kontaktdaten, also die Webseite werde ich mit verlinken und dann könnt ihr ihn auch vielleicht dann direkt mit ansprechen. Ansonsten, lieber Daniel, danke ich dir für deine Zeit recht herzlich, wünsche dir noch einen schönen Tag und viel Erfolg bei deiner Arbeit im Landtag und natürlich auch viel Erfolg bei der Wahl im nächsten Jahr.
Ja, vielen, vielen Dank, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Über dieses Open-Source-Thema könnte ich auch ewig sprechen, das ist auf jeden Fall. Danke für die Einladung und tschüss.
Tschüss.